guten Tag.
Ja, den wünsche ich dir auch einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du zugesagt hast.
Natürlich.
Ja. Man kennt dich. Vielleicht aus dem Fernsehen, vielleicht aber auch als Musiker. Oder vielleicht doch eher als.
Mehr als Musiker.
Ich hoffe es auch. Damit hat nämlich alles angefangen. Musik ist ja schon ganz, ganz lange Bestandteil deines Lebens. Kannst du dich noch daran erinnern, was für dich der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, zu sagen, ich möchte beruflich Musiker werden oder zumindest diesen Weg anstreben?
Ja, kann ich dir eigentlich ganz genau sagen. Ich habe einen Urlaub gemacht, so meinen ersten Cluburlaub in der Türkei, da war ich irgendwie 13. Und da ist abends immer eine Coverband aufgetreten. Und ich fand das irgendwie lässig und ich habe so einen Typen kennengelernt, der Gitarre spielen konnte. Und ich hatte damals schon, also natürlich nicht die Stimme, die ich heute habe, aber ich konnte schon irgendwie ganz gut singen, Töne treffen. Und da meinte er, hey komm, lass uns da was machen. Und das ging los, ohne Scheiß, mit Johnny B. Good. dann mit Stand By Me und The Joker, weil zu dem Zeitpunkt lief die Levi's-Werbung, wo von der Steve Miller Band The Joker lief. So. Und dann haben wir abends die drei Stücke gespielt, weil die Coverband uns, die fanden das lässig, dass da so zwei junge Jungs was machen wollen. Das kam total gut an. Und da hat es natürlich Blut geleckt und als ich zurück war, habe ich das intensiviert, irgendwie eine Band zu finden. Und ein Freund von mir, ein Klassenkamerad, war Bassspieler in einer Schüler-Coverband, die so ein bisschen von der evangelischen Kirche geleitet wurde. Also die durfte in den Räumlichkeiten der evangelischen Kirche, war so ein Gemeindehaus, wo ein Proberaum drin war. Und das Ganze wurde so ein bisschen, sagen wir mal, betreut. Von einem Kirchenangestellten, der sehr musikalisch war und quasi so unser Bandleader. Also der hat kein Instrument gespielt, sondern er hat für uns die Stücke rausgehört und hat uns quasi so geschliffen, weil wir waren ja alle irgendwie 14, 13, 14. Mhm. Und dann haben die Sängerin rausgeschmissen und ich bin reingekommen und dann hat es eine Coverband und wir hießen The Fabulous T-Squares und haben eigentlich so die Mucke gespielt, die wir selber damals gehört haben. Skid Row, Pantera, Faith No More, such dir was aus, Extreme. Und der Glücksgriff war, dass einer meiner besten Freunde, der war 4 Jahre älter als ich, war ein sehr, sehr guter Gitarrist. Also wir reden so von 8 Stunden Üben pro Tag. Und den habe ich für die Band gewinnen können. Und der hat halt das Level der Band extrem angezogen. Und dann haben wir halt echt angefangen, fette Gigs zu spielen. Und das war halt so mein Plan. Abitur machen, egal wie, damit die Eltern glücklich sind und dann Rock'n'Roll mit der Band durch die Welt.
Das hört sich ja so richtig schön bilderbuchmäßig an. Genau. Allerdings, wenn man deine Vita verfolgt, weiß man, dass es nicht ganz so war. Du hast unfassbar tolle Fächer studiert. Obwohl Germanistik finde ich immer toll. Ich wollte auch immer Germanistik und Anglistik studieren und eventuell.
Das sind halt auch die hübschesten Mädels.
Ja, auch, das stimmt. Allerdings habe ich mich dann damals dagegen entschieden. Du hast aber tatsächlich ein Germanistik- und Philosophiestudium durchgezogen.
So sieht's aus.
Wie hast du das ausgehalten?
Ach, Philosophie fand ich toll, hat Spaß gemacht. Mhm. Und Schreiben hat mir sowieso auch schon Spaß gemacht. Also das lief halt nebenbei. Also ich meine, das Ding ist, ich habe halt mit 18 meinen ersten Plattenvertrag bekommen.
Richtig.
Und das war dann direkt so die Vollpeitsche. Ich war mit Viva dann in Tokio und so und das war halt richtig cool. Es war nicht die Musik, die ich machen wollte. Das war so dieses erste Ding, was man so als, ja, sagen wir mal, Jugendsünde bezeichnen würde. Aber andererseits war das schon cool, um die Erfahrung zu sammeln. Also den Kontakt mit Musik, Fernsehen, überhaupt auch so den Eindruck zu kriegen, wie das läuft. Weil wir haben halt Bombenvideo gedreht und dann raffst du erstmal, da gibt's Redakteure, da gibt's Sitzungen, wo Videos vorgestellt werden. Und nur weil du ein geiles Video heißt, hast du es noch lange nicht, dass du in die Charts gehst oder dass du auf Rotation gehst und so weiter. Also das war schon ziemlich, ziemlich hilfreich auch für meine Entwicklung irgendwie oder meine Erfahrung in dem Bereich der kommerziellen Musik. Und mit Double Up, also so hieß die Kombo, habe ich echt viel erlebt. Ich meine, der Witz an der ganzen Kiste ist, dass der Produzent damals war Matthias Haas, der damals Call in the Act und Bed and Breakfast und so gemacht. Aber dann später ein wirklich qualitativ hochwertiges Level begonnen hat, weil er da Cicero und dann ein Lucia und so gemacht hat. Das war schon ganz cool. Aber wir hatten, ich meine, was auch cool war, war, dass wir halt Bobby Brown gecovert haben von Frank Zappa. Mhm. Und da mehr als gegeben, beziehungsweise einfacher als die kommerzielle Musiklandschaft in der Popindustrie.
Das
und mein Onkel ist auch ein weltbekannter Operntenor, wie das Lacke heißt, der irgendwie an der Met gesungen hat und in der Schweiz lebt und ziemlich fett in dem Business war.
Das ist doch, ja, Double Up. Da wart ihr als du unterwegs und 2 Jahre später gab es dann Juicy Junk. Das war so irgendwie, glaube ich, so der mediale Durchbruch für dich, wo man plötzlich, ja, deutschlandweit, weil damals waren die Quoten der Soaps noch besser als heute, da brauchen wir kein X von ummachen, das war einfach so. Heute bist du froh, wenn du knapp 1 Million hast, früher hast du 3, 4, 5 Millionen gehabt. Und da war so, glaube ich, so der Durchbruch, wo auch Mars sich getraut hat, mal was anderes zu machen.
Naja, was heißt getraut? Ich wollte ja das eigentlich schon immer machen. Also auch nach Double Up war es so, dass ich mit einer Coverband halt Geld verdient habe.
Ja, klar.
Da hat wirklich einen Irish Pubs gespielt und ich denke, das ist so für junge Musiker ist es halt eigentlich auch echt gut. Also das ist eine gute Schule, ne? Weil du spielst halt auch Songs, du musst publikumsdienlich spielen, du kriegst Cash in die Hand, du weißt, wie es ist, wie geile Gigs sind, wie scheiß Gigs sind, wenn die Anlage kacke ist, wenn du dich als Sänger nicht hörst und so weiter. Das heißt, bevor es dann irgendwie losgeht, hast du schon die harte Rutsche hinter dir und es tut eigentlich ganz cool. Und Juicy Junk war meine Traumband, Traumbesetzung. Wir waren echt geil. Also ich meine, wer Interesse hat, kann sich gerne auf YouTube das Konzert von uns in der Kaiserpfalz einziehen. Geile Location übrigens. Da spielen wir einen Auszug, spielen wir, ich glaube, eine Dreiviertelstunde von unserem Album Mission Zangern. Und da, ich habe es nach langer Zeit nochmal gesehen und ich war, da blutete mir so ein bisschen das Herz, weil ich gesehen habe, wie geil das war. Und das war aber die damalige Zeit, da waren Albumproduktionen noch recht teuer. Also da reden wir halt schon so von 100.000 ungefähr. So alles in allem. Das war für ein Label halt auch eine Ansage, sich für eine Band zu entscheiden. Also das war halt nicht mal eben so gemacht. Und das war halt so ein bisschen das Manko, dass wir, wenn man sich das Album heute anhört, die Zeit, das soll jetzt nicht irgendwie eingebildet klingen, aber wir waren halt so einen Tick voraus. Also wir hatten da schon die Kombination aus Hip-Hop-Beats, also eine Hip-Hop-Beats kombiniert mit Metal-Tönen und so, sowas, was Linkin Park dann so an die Weltspitze gebracht hat. Aber die Leute haben es teilweise nicht verstanden, weil die Kritiken zu dem Album waren so divergent. Es ist unglaublich. Manche haben es auf den Himmel hoch gelobt, die kleine Schwester von Faith No More und so waren so.
Ja, richtig.
Und die anderen, da gab es einen ganz speziellen Kandidaten. Damals konnte ich mit Kritik noch nicht so ganz gut umgehen. Die Überschrift wird nie vergessen. Juicy Junk, saftiger Abfall. So weit stimmt es ja. Und er hat uns so abgeledert, ne? Boah, Junge. Und das brannte wirklich meiner Seele. Ich hätte ihn am liebsten getroffen und ihm eine ganz harte Kopfnuss gegeben. Naja, wie auch immer. Wir waren bei 3K Gestein, geiles Label, super Labelchef, der Boggy. Der fand uns cool. Nur der musste halt, wir haben auch so ein verrücktes Video gedreht, ne? Auch so, also wie, der ist interessiert, guckst du es mal an, Juicy Junk, müsste ich sagen. Ja. So, da habe ich meinen Spider-Man-Anzug für machen lassen und wir haben Monster im Video und Ninjas und Hexen und allen möglichen geilen abgefahrenen Scheiß. Waren auch bei Viva auf Rotation, das war schon ganz cool. Haben auch diverse Gigs gespielt, haben eine Tour gespielt. Damals mit Underwater Circus, das war auch so eine Band mit dem MTV-Moderator als Sänger. Das war geil, das war so das Monster Live, was ich irgendwie gewünscht hatte. Das Problem war nur, dass wir nicht gechartet sind. Die Ausgaben konnten die Einnahmen halt nicht decken, beziehungsweise andersrum. Und entsprechend haben wir dann leider den Deal verloren. Also was denn Boggy, ich werde das Telefonat nie vergessen, der war total, war zu Tode betrübt und meinte so, ey Mars, tut mir total leid, aber ich kann das, weil nächste Album können wir nicht machen, ist zu teuer. Das war halt die Zeit, darf man nicht vergessen.
Richtig.
Und ich war am Boden zerstört und dann haben wir noch, ich glaube, 2, 3 weitere Gigs gespielt und bei einem Gig war dann halt die Casterin von unter uns, die Wiebke Voss, genau. Coole Frau. Und da ich damals so mein Geld eigentlich mit meiner Fresse verdient habe, war ich sah da fresh und so cool aus. Und hab halt als Model gearbeitet, um es mal so zu sagen. Und das war zu der Zeit echt super lukrativ. Also ich bin damit auch durch die Weltgeschichte gegondelt und so und hab wirklich sehr viel Geld verdient. Hab aber also den letzten Schritt, so nach New York oder Mailand komplett zu gehen, nie gemacht, obwohl meine Agentur das wollte, weil ich halt so in die Band vernarrt war. Ne? Nachhinein, also alles ist immer so, wie es sein soll, aber es wäre vielleicht anders gelaufen, aber ich bin halt hier geblieben. Dann hatten wir das Angebot, bei unter uns einzusteigen mit der kompletten Band. Es gab bandintern auch so ein bisschen Diskussion, weil unser Bassist war gerade mal 18 oder 19 geworden. Er hatte natürlich überhaupt gar keinen Bock auf das Soap und so. Ne? Mhm. Keiner von uns kannte überhaupt Soaps, also keiner hat das je geguckt. Und für die Älteren von uns war es aber der logische Schritt, weil das natürlich eine breite Masse trifft und auch die Möglichkeiten auf einen neuen Plattenvertrag.
Richtig. Ja, gut.
Und so war es dann auch. Und dann haben wir einen neuen Deal bekommen, waren dann bei Edel. Diese waren mal so auf Nummer sicher und haben erstmal einen Single-Deal gemacht. Dann haben wir echt einen wunderbaren Sommer da verbracht. Das war so wie mit deinen Freunden auf Klassenfahrt.
Ja.
Oder ein Sommerlager. Weil wir hatten halt unseren eigenen Band-Humor, haben halt da immer angegangen. Damals hatten die Soaps die Produktion noch sehr viel Geld. Also es war echt schön, aber wir waren halt so Übersee. Das ist so eine Außenlocation am See mit Beach, Bar und so. Richtig schön. Und die haben uns auch ein super fettes Konzert organisiert. Keine Ahnung. Die Produktion aber wirklich einen starken Rücken bewiesen und gesagt, ja, ist klar, dann machen wir weiter.
Jahren. Das ist schon echt krass, dass das immer noch so gewollt wird. Aber um das Ganze auch mal nicht so unter den Scheffel zu stellen, unter uns hat, glaube ich, auch so ein bisschen dein schauspielerisches Leben bestimmt, weil danach ging es ja gar nicht mal so schlecht weiter.
Ja, es ist aber so. Das ist eigentlich die bestbezahlte Schauspielschule, die man machen kann.
Ja, stimmt.
Weil was echt immer unterschätzt wird, und das ist halt so in Deutschland dieses Modern Talking-Phänomen, so, dass jeder guckt,
aber keiner kennt.
Mir ist es ja so oft passiert, dass ich angesprochen worden bin. Ich meine, du kannst ja als Hauptdarsteller kannst ja nirgendwo mehr hingehen. Ja. Wenn du bei Aldi einkaufen gehst oder so, dann ist eine Katastrophe. Ja, weil du stehst da an der Kasse und wirst halt die ganze Zeit von die Fotos und sowas, aber es gehört zum Job, das muss man einkalkulieren. So, ne?
Richtig.
Aber Fakt ist, das ist ein Knochenjob, Alter. Das ist ein richtig dicker Knochenjob. Du drehst den ganzen Tag, du kommst abends nach Hause, hast einen Batzen Texte vor dir, musst die vorbereiten und am nächsten Tag geht's wieder los. Und du musst halt, also beziehungsweise kriegt man halt dabei Schauspielunterricht erschrieben, quasi wie ein Rezept, was aber dringend notwendig ist, weil du eine Technik lernst, wie du schneller Texte lernst, wie du siehst, Szenen zu analysieren und so. Und du musst halt in dem Fuß und in dieser Masse an Szenen und Texten trotzdem irgendwie eine Qualität wahren, weil das ist halt so wie dieses Patrick, du drehst, die Scheiße wird ausgestrahlt, egal wie scheiße du bist oder wie hoch.
Ja, richtig.
Da geht auf den Äther. Ne? Und wenn man, mir hat das geholfen, so eine gewisse Selbstreflexion aufzubauen und halt irgendwie auch ja, so eine eigene Ehre zu entwickeln, so dass man sagt, okay, du kannst jetzt nicht jede Szene Bombe spielen, also das ist jetzt einfach nicht möglich, weil die Energie halt irgendwann auch weg ist. Aber du versuchst halt die Szenen, die wertig sind, einfach zu stemmen und geil zu spielen. Und da kommen ein paar Faktoren zusammen. Dein Schauspielpartner, deine Vorbereitung, Tagesform, bist du hungrig, hast du gegessen, ist das eine 8 Uhr morgens Szene, ist das eine Abendszene, die letzte. Also das sind viele Faktoren, die da irgendwie mitspielen. Und deswegen denke ich, sollte man einfach den Respekt und auch das Ansehen dieser Schauspieler, die ja immer gerne Darsteller genannt werden, Schauspieler einfach den Zoll.
Das ist absolut richtig, das sehe ich genauso. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, warst du außerdem dir in Anführungsstrichen verschriebenen Schauspielunterricht keine Schauspielschule besucht?
Nein, habe ich nicht.
Das heißt also im Prinzip, du hast neben deiner Stimme und der Gabe, Texte schreiben zu können, hast du eben auch die Gabe mitbekommen, schauspielen zu können.
Weil, ja, das ist sehr nett, dass du das sagst.
Nein, das sage ja nicht nur ich, das haben das sagen hunderttausende Menschen, die es sehen oder beziehungsweise die Jahre mit dir mitverfolgt haben, dass also ich habe keinen Unterschied bemerkt zu einer Ute Weigel oder zu einer, keine Ahnung, wie die alle heißen, Petra Blossey, die ja schon zu dem Zeitpunkt über 30 Jahre Schauspielerfahrung hatte mit Studium und allem. Das meine ich. Das hat man dir nicht angemerkt.
Genau.
auch mal mitreden kann, vor allen Dingen.
Ja, zum Beispiel.
Richtig. Ich habe ja noch ein bisschen tiefer recherchiert und habe auch festgestellt, dass du eigentlich was für mich sehr Widersprüchliches gemacht hast, weil du eigentlich gar nicht so das typische Klientel dafür bist. Du warst vor 4 Jahren bei The Voice of Germany.
Genau.
Ist ja, also Anfang zu die erste Staffel, weil ja immer, wurde ja noch gesagt, qualitativ hochwertig, was ganz anderes, sehr extrem auf die Protagonisten bedacht. Du warst ja jetzt mal schon, ich glaube in Staffel 7 oder so müsste das gewesen sein. Wie hast du das für dich selber erlebt und was war überhaupt der Beweggrund für Lars Seibert in eine deutsche Castingshow zu gehen?
Yeah.
Also wirkte das für mich total authentisch.
Ja, schön gesagt, genau so.